25 Birds of People.
And now in season 17.
Presented by Exile. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 7. Gast in Season 17 ist Helge Rechberger, Senior Aktienanalyst und Raiffeisensektor Research Koordinator bei der Raiffeisen Bank International AG und noch vieles mehr, lieber Helge. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Servus, freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Wir haben uns das vor wenigen Tagen ausgemacht, Zertifikate, Jahresauftakt. Ich hätte dich am liebsten gleich mitgenommen, weil du dort so einen spannenden Vortrag gehalten hast. Da kommen wir noch dazu, aber du hattest in der Zwischenzeit noch was anderes zu tun, nämlich?
Ja, ich bin Marathon gelaufen und zwar in Mumbai ausnahmsweise und hat großen Spaß gemacht. Und
da kommen wir dann auch noch dazu, aber zu Beginn natürlich Karriere, Werdegang, Podcast. Ich habe dich anmoderiert als Mitarbeiter, als Manager der Raiffeisen Bank International AG. Du warst eigentlich immer bei dieser Bank. Ich finde das häufig in dem Institut und das muss ich jetzt einmal loben. Da bleibt man offenbar gerne, auch wenn die Bereiche natürlich immer wechseln und die Namen natürlich der aktuellen Stationen. Aber 1993 ist es losgegangen bei Raiffeisen. Ich interessiere mich trotzdem noch ein bisschen früher. Was hat dich damals als Schüler, Student dazu gebracht, in die Bankbranche zu wechseln oder zu gehen überhaupt? Gar nicht wechseln eigentlich.
Also als Schüler noch gar nichts. Es war einfach die Zeit, als so die Informatik ein bisschen hochgekommen ist. Wir haben da einen sehr engagierten Lehrer gehabt und ich habe dann Wirtschaftsinformatik in Linz studiert, wo man halt sehr stark in der Wirtschaft natürlich drin war, aber auch in Informatik. Und irgendwann ist dann einmal mitten in meinem Studium die Wiener Börse wach geküsst worden. Und das habe ich sehr wohl vernommen, auch so ein bisschen zum Anlegen oder ich muss genau sagen, zum Zocken begonnen, mich dafür zu interessieren begonnen und eigentlich das Studium im zweiten Abschnitt so abgeschlossen, dass es mehr ein Wirtschaftsstudium war als ein Informatikstudium. Das hat für den Abschluss wunderbar gereicht und ich bin dann sofort halt in die Bankenbranche rein. Ich wollte genau das machen, was ich jetzt mache, die letzten 31, 32 Jahre.
Und auf LinkedIn steht auch so ein wunderbarer Satz, 1993, gleich nach dem Studium bei Raiffeisen gestartet, in jenem Bereich, der sich heute Raiffeisen Research nennt. Also ein Start gleich im Research. Was waren da die ersten Steps? Was durftest du analysieren? Wo hat man dich rangelassen?
Ja, es gab eigentlich damals schon sehr prominent die Einzelwertanalyse für österreichische Einzelwerte unter Birgit Kuras und parallel dazu hat man zuvor schon aufgebaut eine internationale Aktienanalyse, die dann irgendwann wieder einmal zurückgefahren wurde, die Leute sind ins Fondsmanagement sonst wohin weggegangen, 1991 glaube ich war das, so mitten in einer Krise der US-Börsen und 93 hat man sich entschieden, das wieder aufzubauen, die Leute waren schon weg, man hat es mit neuen Leuten bestückt und einer davon war ich, frisch von der Uni und ja, wurde toll eingeschult von einem Peter Brezenschek damals und bin da gleich in das Fahrwasser gekommen und hat von Beginn an riesengroßen Spaß gemacht.
Hast du eigentlich österreichische Einzeltitel damals auch analysiert?
Nein, war nicht meine Baustelle. Also ich war wirklich voll in meinem internationalen Bereich. Wir haben vielleicht ein bisschen einen oberflächlicheren Ansatz gehabt. Wir haben top-down geschaut auf die verschiedenen Märkte und eigentlich noch gar nicht so sehr Einzelwert-Research betrieben. Das ist dann irgendwann in den frühen 2000ern einmal losgegangen, auch für nicht österreichische Titel.
Und wir haben ja Anfang der Nullerjahre einen Analyst Award gemacht. Du warst damals nicht in der Auswahl, weil du eben keine österreichischen Einzeltitel analysiert hast.
Genau.
Genau, das war es. Jetzt kommt die Entscheidungsfrage. Mannerschnitten oder Soletti, süßes oder salziges, Helge?
Ich bin ein Süßer, definitiv Mannerschnitten. Also ganz besonders Mannerschnitten, aber generell alles, was süß ist.
Mannerschnitten rascheln an dich. Ganz Danke. Perfekt habe ich diese Frage auch gestellt. Das zieht sich jetzt durch in eine Hommage, Frucade oder Eierlikör, Hermes, Fettberg, aber Alkohol möchte ich nicht anbieten während der Arbeitszeit. Und wir nehmen diese Folgen ja tagsüber auf. Du fühlst dich als Urgestein der Aktienmarktanalyse. Ich nehme dich auch sehr stark wahr als einen Volkswirten eigentlich. Wann ist dieser Switch da von der Aktienmarktanalyse eher in die breiteren Themen des Research erfolgt bei dir?
Ja, war bei uns eigentlich immer automatisch gegeben, dadurch, dass wir die Aktienmärkte ein bisschen top-down eben schon von Beginn an analysiert haben, war ein Blick auf Wirtschaft, Zinsen, alles, was damit zusammenhängt, eben sehr stark gegeben. Und wir haben eigentlich eher zunächst eine Marktanalyse gemacht, deswegen auch Aktienmarktanalyse, wie sich das heute noch nennt, und sind von dort eigentlich erst hinuntergestiegen, top-down, dann auf Branchen und auf Einzelwerte. Und somit hat sich also von Anfang an sehr automatisch ergeben, das Auseinandersetzen mit volkswirtschaftlichen Themen.
Ich könnte mit dir jetzt natürlich Jahr für Jahr durchgehen, eine gemeinsame Journey machen, aber es gibt viele aktuelle Themen, zum Beispiel dieser ZFA-Jahresauftakt, wo ich dich dann auch um eine Wiederholung deiner Key-Message bitten werde. Deswegen gehe ich das jetzt schnell durch. Wenn ich jetzt sage 9/11, Lehman, Covid, gibt es da irgendwelche Momente, an die du dich erinnern kannst in deiner beruflichen Tätigkeit?
Naja, in gewisser Weise jeder dieser Momente ist absolut prägend gewesen. Lehman würde ich sagen, als Moment Lehman gar nicht so wahrgenommen, aber insgesamt die Finanzkrise, weil ich denke, wie lange wir schon vorher gewarnt haben, dass die US-Immobilienblase irgendwann platzen könnte und dass das schon auf die Wirtschaft dann auch auswirken würde. Das haben wir schon so lange gepredigt, dass wir es schon selbst nicht mehr geglaubt haben. Und dann ist das passiert. So sind so Dinge, an die man sich da gut zurückerinnern kann. Ich kann mich erinnern, 9/11, da war ich bei einer Schulung in Bratislava, also man hat sich fast nicht getraut, das Hotel zu verlassen, weil da könnte irgendwo ein Flugzeug runterkommen, weil man vorher noch diese Bilder so intensiv im Kopf gehabt hat. Und somit jetzt Covid, glaube ich, hast du noch angesprochen, das waren auch so Themen. Also das ist auch wieder so eine Marathongeschichte. Ich war damals unterwegs zum Malta-Marathon und es war wirklich zwei Tage davor die Frage, findet der statt oder nicht, weil das war Anfang März, Covid gerade voll am Ausbreiten. Ich musste schriftlich mitbringen, mein Ticket, dass ich mit einer Austrian Airlines Maschine oder Malta, glaube ich, war es, ab Wien geflogen bin und keinen Zwischenstopp in Italien hatte, wo das ja schon größer ausgebreitet war. Also da war eher das der Hintergrund, aber ansonsten auch immer die Frage, wie geht es überhaupt weiter, wird es überhaupt noch, wird sich die Wirtschaft überhaupt jemals erholen von dem? Und man hat eh gesehen, wie gut wir da alles durchgekommen sind. Und das ist, glaube ich, bei mir immer eine Key Message. Wir haben noch alles gut überstanden.
Wunderbar. Du hast jetzt nochmal den Marathon erwähnt. Das begleitet dich natürlich, ist auch eine tolle Begleitung. Es ist auch ein toller Begleiter der Sport. Und ich möchte jetzt die parallele Zeitschiene irgendwie einordnen. Seit 93 bist du bei Raiffeisen durchgängig tätig. Wann hat es mit dem Laufen begonnen? Und Skilehrer weiß ich ja auch noch. Was war früher, das Laufen oder das Skifahren, so ambitioniert?
Definitiv das Skifahren, also und davor Tennis, Fußball, was man halt alles so gemacht hat in Schulzeiten. Mit dem Skilehrern habe ich mein Studium gut finanziert, das war eine tolle Sache. In Schladming war da große Nachfrage nach sogenannten Aushilfsskilehrern, die halt in der Top-Hauptsaison
Und wir nehmen am Tag vom Nachtslalom auf und senden ein paar Tage später. Schaust heute sicher am Abend, oder?
Definitiv, ja, gar keine Frage. In der guten alten Heimat dringend notwendig, das anzuschauen, ja. Und dann sehr viel später bin ich eigentlich 1992 zum Marathonlaufen gekommen. Ich bin schon so immer wieder ein bisschen gelaufen, so meine 5 Kilometer oder was, aber nie über 10. Und irgendwann hat mir mein jüngerer Bruder erzählt, dass er den Wien-Marathon in Angriff nehmen würde und ich habe ihn für wahnsinnig erklärt, wie kann er nur, das hält er nie durch. Und er hat gesagt, ich soll nicht so groß reden, weil er hat mich mit angemeldet, also musste ich und war mir völlig im Bilde, ich kann das auch nie schaffen. Ich werde halt so weit rennen, bis ich zu einer U-Bahn-Station komme und dann irgendwo ins Ziel fahren, wo meine Eltern warten und uns mit dem Auto wieder heimführen würden. Aber es ist trotz Hitze damals 1992 gegangen. Man ist ins Ziel gekommen. Ich wusste, das mache ich nie wieder, weil ich konnte im Ziel nicht aufstehen. Und am nächsten Tag habe ich geschaut, wo gibt es sowas noch irgendwo in Europa. Und im Herbst war ich dann schon beim Duisburg-Marathon.
Und wie vernünftig war dein erster Marathon? Ich meine, wir Läufer, wenn jemand wie du beim Marathon war, ich persönlich nie vernünftig. Auf meine Distanzen schon. Bist du das damals aus heutiger Sicht klug angegangen oder war die Vorbereitung ein Blödsinn?
Na, 2 Wochen Vorbereitung waren definitiv zu wenig. Es war ein Riesenblödsinn. Man sollte so etwas nicht machen, aber mit 24 Jahren hält man das noch aus und es ist ganz gut gegangen. Man war natürlich am Boden zerstört im Ziel, aber am nächsten Tag war schon alles vergessen und man wollte gleich wieder einen laufen und so war das halt bei mir.
Also ich sage jetzt das Wort Hintern. Ich bin nach meinem ersten Marathon am Hintern die Stufen runtergerutscht den nächsten Tag. Hast du auch irgendwelche Wehwehchen gehabt?
Diese genau nicht, aber ich weiß nicht, dass wir beim Rückweg direkt vom Marathon über die Wachau gefahren sind, ein bisschen Dürnstein anschauen und ich bin im Auto sitzen geblieben. Ich wollte dort nicht hinaufgehen.
Kannst du dich noch an deine erste Zeit erinnern von dem Marathon, den wir gerade skizziert haben?
3:49,
ja. Wow, super. Unter 4 gleich zum Start habe ich nicht geschafft, 4:01 immerhin. Ja. Deine schnellste Zeit schmeiße ich da jetzt auch gleich hin. Ich weiß sie aus dem Vorgespräch und zolle da Riesenrespekt 2,43. Das war schon ein ganz anderes Projekt, nehme ich an, oder? In Florenz. Wann war das?
In Florenz 1996, ja, da habe ich halt einfach meine paar Jahre dazwischen gehabt, 4 Jahre, das Training immer mehr intensiviert und dann ging das ganz gut. Damals noch ein bisschen beeinträchtigt, 1995 habe ich ja den ÖVFA-Kurs gemacht, also das war schon ein bisschen auch zum Lernen und nicht nur zum Trainieren, aber ich habe mir schon die Zeit so offen gehalten, dass ich zum Trainieren auch komme.
Es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe damals in einer Zeit vor Spotify und vor den Dingen mit den Sony Walkmans, unbezahlte Werbung, mir immer Wissenstexte reingehauen und bin laufen gegangen, solange die Batterie gegangen ist. Bis die Batterie weg war vom Walkman, dann habe ich meinen Lauf einfach gemacht und habe da unglaublich viel ins Kurzzeitgedächtnis reingehauen.
Genial, habe ich nie gehabt, gute Idee.
Ja, das hat einfach immer auf der alten Toner, ich war es genau, der mit dem Walkman herumgelaufen ist. Als ehrgeiziger Mitsportler, sage ich jetzt mal, muss ich dich fragen, waren die 2,43 damals eine Zielerreichung? Hast du das Ziel unterboten?
Ziel unterboten. Also ich weiß noch, ich bin mit dem Ziel 2,47 nach Florenz gefahren, konnte selbst nicht glauben, dass 2,43 raus geworden sind.
Das sind nämlich eine Welt.
Ja, genau.
Das sind wirklich eine Welt. Ja, Wahnsinn. Hast du nachher nochmal probiert, diese 2,43 zu unterbieten oder hast du gesagt, abgehakt?
Ja, also jetzt nicht wirklich bewusst probiert, aber ich war es so gewohnt bis dahin, dass jeder Marathon schneller als der vorherige Marathon war und es ging so schön dahin und natürlich habe ich damit gerechnet, dass der nächste vielleicht dann 2,39 ist. Das war es aber dann nicht. Ich habe dann doch ein bisschen vielleicht das Training ein bisschen schleifen lassen. Der nächste war 2,45 und die nächsten dann auch immer über 2,50. Also es war einfach das Alter auch dann mit 29, 30, wo man so die Spitze üblicherweise erreicht im Marathon und danach wäre es sehr viel schwerer gewesen, mit dem Training dann auch weiterzukommen.
Hast du irgendwann einmal überlegt, das Ganze, das ist ja höchst ambitionierter Hobbysport, über das wir sprechen. Ich glaube, passt das Wording so für dich?
Ja, na, ja. Würde ich so sehen.
Hast du probiert, mal mehr daraus zu machen noch? Oder war das nie Thema?
Nie Thema. Ich wollte es nie zu einem Zweitberuf machen. Ich habe mich immer selbst eingeschränkt und mir selbst vorgeschrieben, nicht mehr als 100 Kilometer pro Woche zu trainieren. Dazu hätte man mehr als 100 Kilometer braucht, wenn man dann auch wirklich sehr viel weiterkommt und bin auch glücklich darüber. Es reicht so schon, dass ich 2022 zwei Knieoperationen hatte von vielleicht zu viel Laufen in meinem Leben oder zu viel Sport und sich ein bisschen einbremsen, wenn man es langfristig machen will, schadet dann auch nicht.
2022. Okay, also vor kurzem erst, ja. Und waren das beide Knie betroffen oder
links,
zwei?
Rechts.
Okay, na, das ist dann irgendwann einmal, ja. Vielleicht hängt es auch mit Covid zusammen, was wissen wir schon. Ich habe da auch seit Covid keine Startnummer mehr genommen, aber ich möchte das jetzt lassen, aber trotzdem noch über Mumbai sprechen. Wenige Tage jung, dein Marathon in Indien, 3,35 hast du mir gesagt, auch da großer Respekt. Ja, ein paar Impressionen bitte von diesem jüngsten Marathon von dir.
Ja, Impressionen. Warm war es. Also Global Warming gibt es auch in Indien. Es war 6 Grad über den durchschnittlichen Normaltemperaturen. Es war in der Früh, wenn man dann unter tausenden Läufern steht, am Start um 5 Uhr morgens bei Dunkelheit wohlgemerkt, wie in der Sauna. Also war wirklich gefühlt 32 Grad. Thermometer hat nur 24, 25 hergegeben.
Unglaubliche Luftfeuchtigkeit.
Oder? Hohe Luftfeuchtigkeit, ja, genau. Natürlich. Und dann geht's los. Und so mit dem Laufwind und dann am Meer entlang, wo ein bisschen vom Meer in der Wind kommt, geht es schon. Aber man merkt halt schon, das bremst einen ein bisschen. Und ich war im Endeffekt aber sehr glücklich, dass das so 10, 11 Minuten über meinen derzeitigen Normalzeiten zu liegen gekommen ist, die Zeit mit 3,35. Das war voll okay für das Wetter, das war super.
Hast heuer noch weitere Marathons auf dem Plan?
3 weitere heuer noch. Ich will irgendwann auf 100 kommen. Ich stehe aktuell bei 70.
Wahnsinn. Also irgendwelche Locations, die man abarbeiten will oder ist in Wahrheit fast egal, wo du startest und…
Nein, ist mir nicht egal. Also ich betreibe das schon mit Reisen, die Welt bereisen. Da gibt es so Serien, die World Marathon Majors. Da habe ich die 6 World Marathon Majors schon geschafft. Jetzt haben sie als siebten Sydney noch dazu erkoren. Also muss ich nach Sydney irgendwann und versuche schon so ein bisschen die Welt abzudecken und mir die Welt anzuschauen und dabei Marathon zu laufen.
Wunderbar. Als ich vor 10 Jahren wieder angefangen habe zum Laufen, so ein bisschen mehr in die Bubble auch wieder eingetaucht bin, dann haben sie mir 2 Namen gesagt, die Carola Bendl-Gschiedl und den Helge Rechberger. Die Carola ist ja mitten in der Bubble drin und dich sieht man bei Volksläufen eher selten, glaube ich, oder?
Das ist richtig, ja. Ich bin wirklich reiner Marathonläufer und sie macht es sehr viel kompetitiver und erfolgreicher.
Lass mal lieb grüßen auf jeden Fall. Und eine Frage noch, wie bist du so im Training? Bist du da einer, der beinhart sich am Plan macht oder eher Lust und Laune und Tagesverfassung und die Lust eher spielen lassen. Wie viel Lustläufer geht sich bei so einem Leistungsniveau aus?
Ein absolut reiner Lustläufer. Also ich habe wirklich Lust auf jedes einzelne Training. Ich gehe nie hinaus, weil man denkt, ah, heute habe ich am Plan 20 Kilometer. Ich laufe so, wie ich will. Und wenn es mir dann dabei schlecht geht, breche ich auch noch 12 Kilometer ab. Gar kein Problem. Passiert eh fast nie. Ich habe immer Lust auf den 13., 14. und 15. Kilometer. Es macht einfach riesen Spaß und kein großer Plan dahinter. Also wirklich planloser Genussläufer.
Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg und Freude und Lust und Verletzungsfreiheit vor allem. Ja, Helge, wir kommen zurück. Zertifikate, Jahresauftakt. Ich möchte dem noch einen größeren Schwerpunkt geben, obwohl ich sonst keinen Zeitstempel so drauf habe auf die Folge. Aber jetzt haben wir mit dem Marathon schon einen Zeitstempel drauf gehabt. Jetzt auch da. Es war der 15. Jänner. Du warst mit dem Thomas Wolf, einer der beiden Vortragenden an diesem Vormittag in einer prall gefüllten Säulenhalle der Wiener Börse. Für die Hörerinnen und Hörer, die natürlich nicht dabei waren beim Zertifikate-Jahresauftakt, deine Themen sind heute wie damals gleich aktuell. Bitte fass nochmal ein bisschen die Bottomline von deinem Vortrag zusammen.
Ja, also generell war es natürlich ein Potpourri über Wirtschaft, Kapitalmärkte. Besonders eingegangen bin ich heute jetzt, was ist so ein bisschen anders unter Donald Trump, weil es halt derzeit in den Medien überall herumgeistert und ja auch erste Effekte gezeigt hat an den Börsen und generell Kapitalmärkten bis hin zum Dollar etc. Und da habe ich jetzt ein bisschen versucht herauszuarbeiten, wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus, auf die US-Wirtschaft, wie wirkt sich das auf die Inflation aus, es wird befürchtet und so sind wir nicht die einzigen, dass die Inflation in den USA eher ansteigt. Mit diesem Programm, was zwar das Wahlvolk durchaus gerne hört, Migration beschränken, illegale Migranten ausweisen, verschiedene andere Maßnahmen, America First, Produktion in den USA, weniger Importe, Zölle einheben. Das wirkt immer inflationär. Also das wird die Inflation wieder hochtreiben und das ist durchaus etwas, was man berücksichtigen muss. Das kann kurzfristig die Wirtschaft natürlich sehr beflügeln, weil jetzt ausländische Unternehmen durchaus darauf schielen werden, bei all diesen Maßnahmen in den USA zu produzieren. Für die US-Wirtschaft sehr gut, aber langfristig natürlich werden die Produkte auch dort teurer dadurch und damit die Inflation wieder hochkommen. Und da müssen wir halt schauen, wie das auch wirtschaftlich dann weitergeht. Also das war ein Schwerpunkt. Zweiter Schwerpunkt natürlich, wie wirkt es dann auf Europa oder China, wo allenfalls Zölle eingehoben werden. Also wir sind nicht so weit gegangen, das irgendwo auf Kolumbien, Mexiko oder Kanada noch auszuweiten, weil das bei uns in den Breiten nicht so breit gespielt wird. Aber ja, sehr wohl. Also Europa wird sich da hüten müssen und verhandeln müssen. Trump ist ja nicht einer, das wissen wir schon aus seiner ersten Amtszeit, wo auch viele Dinge, die angekündigt wurden, hat man jetzt enger gesehen wurden und die im Endeffekt dann aber nicht so eng zu sehen waren. Er ist halt der Elefant im Porzellanladen, kommt aber mit irgendwelchen Zoll- oder sonstigen Androhungen und verhandelt dann. Er ist ein Dealmaker und man kann offensichtlich mit ihm reden und wenn man so häufig dann seine Linie mitgeht, dann kann man für sich selbst vielleicht auch etwas rausholen. Da wird es eben sehr spannend. Erstes Beispiel haben wir schon gesehen, Kolumbien, das keine Migranten zurücknehmen wollte, ne, Zölle, und dann geht's doch. Also wie gesagt, Dealmaker, und so zu sehen ist dann auch, wie ist eine beispielsweise europäische Automobilindustrie betroffen, wenn dann Zölle eingehoben werden für Exporte von Europa in die USA? Wie reagieren sie darauf? Reagieren sie, indem sie eben noch mehr Produktion in die USA auslagern? Wie reagieren chinesische, auch beispielsweise Automobilproduzenten, wenn dann bis zu 60% Zölle eingehoben werden in den USA? Naheliegend, erstens einmal, dass vielleicht Gegenzölle machen, aber vor allem werden sie ihre Produkte irgendwo anders an den Mann bringen wollen, an die Frau bringen wollen, und das fällt mir in allererster Linie ein, wird Europa sein, und auch das wird zusätzlich vielleicht Europa treffen, und da wird man halt Maßnahmen vorbereiten müssen, um das in irgendeiner Form abzufedern. Also da müssen wir uns dann schon ganz schön warm anziehen, wenn solche Dinge kommen. Wie gesagt, zum Glück sind vorläufig einmal andere Länder im Vordergrund, aber Europa hat er immer in der Hinterhand, und wir werden schauen müssen, wie sich das auswirkt. In diesem Umfeld Umfeld natürlich kurz-, mittelfristig, US-Wachstum wahrscheinlich weiter fest, mit einer 2 vor dem Komma. Das ist toll, wenn wir denken Mitte 23 und immer wieder mal zwischendurch gab es irgendwelche schlechten Vorlaufindikatoren oder mal kurzfristig einen schlechteren Arbeitsmarktbericht, wo man befürchtet hat, die USA könnten in die Rezession fallen. Alles Blödsinn, die USA wächst stark. Europa damit, ich würde jetzt nicht sagen, weiter die Rezession auf ewig prolongierend, aber der Turnaround wird schwieriger, wird weniger V-förmig, wie wir etwa noch den Turnaround von Krisen 2003, 2009 oder Corona kennen. Es dauert halt ein bisschen und wir werden halt so dahin grundeln. Es leiden vor allem jene Länder und auch Branchen Europas, die halt von dieser nunmehr vorherrschenden Industrierezession betroffen sind. Wir haben eine ausgesprochene Industrierezession und das betrifft halt Industrieländer wie Deutschland und seine Nachbarländer, während vielleicht die guten alten Peripheriestaaten, die wir noch vor 12, 13, 14 Jahren verdammt haben wegen ihrer hohen Schulden und ihrer schwachen Wirtschaftsleistung, eigentlich vorneweg sind. Spanien an allererster Stelle, Griechenland ist gut unterwegs, alle mit Wachstumsraten und nebenbei auch noch Inflationsraten, die man sich in zentraler Europa nur wünschen könnte. Also so vielleicht das wirtschaftliche Umfeld.
Möchte ich zwei Folgefragen stellen. Du bist der Automobilbranche, hast du dir eher rausgepickt so als deine Spezialität noch. Wir sehen jetzt im DAX ein bisschen eine breitere Bewegung. Der Index ist weiter gestiegen und die Automobilwerte sind durchaus seit Jahresbeginn positiv aufgefallen. Hat natürlich wenig mit Trump und Zöllen zu tun, sondern wie siehst du diese schnelle Geschichte da jetzt irgendwie im DAX?
Ja, also ich würde gar nicht so sagen, das hat gar nichts mit Trump zu tun. Wir sehen ein bisschen eine ähnliche Situation bei einigen chinesischen Werten. Wäre ich US-Automobilhändler irgendwo in New Jersey, dann würde ich meinen Kunden sagen, wenn du vorhast, dir einen Audi zu einen Geely zu kaufen, tu es jetzt und nicht in einem halben Jahr. Ich kann ihn dir jetzt wahrscheinlich billiger anbieten. Okay. Und das treibt die Nachfrage eher nach oben, einmal sehr kurzfristig. Das ist jetzt nicht automatisch die langfristige Empfehlung zu sagen, da gibt es einen riesen Turnaround und für immer werden all diese Autowerte jetzt besser laufen. Aber es ist vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das momentan ein guter Deal ist und dass die momentan sogar wirklich von den negativen Trump-Maßnahmen profitieren, kurzfristig, langfristig, aber sicher nicht.
Gibt ein neues Vokabular, ne, mit den Trump-Maßnahmen, Trump-Coins oder Reverse-Trump-Trades und all diesen Dingen. Ich liebe es. Und diese Sicht habe ich so nicht gehabt. Und die zweite, danke dafür, die zweite Folgefrage aus deinem Gesagten. Inflation. Global Bond Markets. Was sind da so die Erwartungen fürs heurige Jahr? Wir haben, wie schaut es mit den langfristigen, kurzfristigen Zinsen ungefähr aus? Ich weiß, das ist eine sehr breite Frage, aber ich möchte dann auch auf die Zertifikateindustrie hin, die ja Zinsen braucht, um Produkte gut strukturieren zu können.
Genau, also Zinsen werden wir haben und werden wir jetzt weiter haben. Also diese Zeit von Null- und Negativzinsen ist, muss ich auch sagen, hoffentlich vorbei. Das war ja unnatürlicher wie jegliche Hochzinsphase, als wir jetzt einmal irgendwo auf 4% und mehr oben waren. Also völlig abnormal. Wir haben momentan wieder noch immer relativ hohe Zinsen. Die werden in Europa zurückkommen. Weiter zurückkommen, muss man dazu sagen. Die werden in den USA vielleicht auch noch eine Zeit lang seitwärts gehen. Da hat sich der US-Fed-Chef durchaus so positioniert, dass er negativ für Trump, seinen Term durchhalten will, bis Anfang 2026, solange er halt läuft. Es ist eher dann zu spekulieren, dass es vielleicht zu weiteren Zinssenkungen kommt, wenn Trump einen genehmen Fed-Präsidenten einsetzen kann dann. Und das wird er auch sicher tun, wenn man ihn entsprechend kennt. Also von daher kurzfristig relativ, glaube ich, gut vorzuzeichnen, was sich da tut. Vielleicht die EZB auch ein bisschen eingebremsen, wird nicht zu weit gehen, je nachdem, wie sich Euro-Dollar weiterentwickeln, weil das sehen wir ja schon, dass der Dollar da sehr fest ist, das ist für die Inflation, für Europa dann auch langfristig vielleicht nicht ganz gut, aber es ist vielleicht zu weit zu schauen hier in Richtung 2026 hinein, momentan eher Europa sinken, USA nicht so sehr Zinsen senken. Auf der Renditefront ist es eher so, dass wir sagen, immer wenn die Renditen besonders hoch sind, ist es gut einzusteigen und sich hohe Renditen einzusperren. Wir haben das ganz breit getrommelt im September 2023, als wir so den Höchststand gehabt haben, wo wir eigentlich gesagt haben, naja, wir sagen doch alle, dass die Zinsen irgendwann 2024 zurückgehen werden, dann werden auch die Renditen zurückgehen. Wenn das nur teilweise wahr wird, müssen auch die Renditen von den Höhenständen jetzt zurückgehen. Das ist dann ganz massiv passiert bis Jahresende 23. 24 hat es wieder eine Retourbewegung bis Jahresmitte gegeben. Dann haben wir aber zu Jahresmitte wieder gesagt, eigentlich jetzt wäre nur eine zweite Chance, bei nicht ganz so hohen Renditeständen sich das einzusperren. Naja, und aktuell haben wir eigentlich so eine dritte Chance, wo wir relativ hohe Renditen haben, mit all dem Glauben und Wissen, dass die EZB noch weiter zurückkurbelt. Die Leitzinsen werden die Renditen auch noch ein Stück zurückgehen. Die Kurse der Anleihen sind damit abgesichert und eigentlich der Anleihenmarkt, ich glaube, die Hauptmessage ist, wir sind nicht mehr in der Welt von Tina, there is no alternative, nämlich bei null Zinsen und eigentlich Returns nur am Aktienmarkt zu machen. Wir sind in einer Welt von Tara, there are reasonable alternatives, Mischen, Aktien, Anleihen, hat in einem breit angelegten Portfolio wieder Sinn, was zeitweise schon nicht mehr Sinn gemacht hat, und auf das wollen wir ganz stark hinweisen.
Und da möchte ich auch nochmal die Zertifikatebranche erwähnen. Mir persönlich ein großes Anliegen, wo man auch Seitwärtsrenditen kriegen kann, wenn Zinsen da sind, weil man das schön darstellen kann. Euer Haus und viele Häuser weiter, möchte ich da mal nennen. Ja, und im Vorgespräch haben wir auch noch besprochen, dass ich dich gemäß des Season-Partners EXA Energiebranche auch da um eine kurze Einschätzung bitten darf. Wir haben in den vergangenen Jahren, speziell nach den traurigen Vorfällen in der Ukraine, eine Wohler gesehen, die wir höchstwahrscheinlich in deiner Karriere in der Energiebranche vorher nicht gesehen haben. Spielt natürlich auch in deine Arbeit rein. Energieintensive Branchen gibt es genug. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
Ja, die leiden, das sehen wir alle. Ich sage einmal, in diesem Aufwärtstrend, als Energie generell teuer wurde, haben alle gleich gelitten. Man hat dann eigentlich begonnen, so nach einigen Monaten so ein bisschen zu diversifizieren, wer ist davon besonders betroffen und wer weniger und wer ist allenfalls sogar ein Profiteur davon. Und dann hat man so ein bisschen auseinanderklamüsern können. Die Netto-Energie-Exporteure, wenn ich es auf nationaler Ebene hernehme, arabische Länder sowieso, aber auch die USA, können damit offensichtlich ganz gut umgehen. Und Europa ist halt sehr viel schwerer getroffen und dann gab es natürlich auch innerhalb von Europa die einen, die mehr und die anderen, die weniger betroffen sind. Alle, die die Energie aus Russland bezogen haben in größerem Ausmaß, mussten sich nach Alternativen umsuchen. Diese Alternativen waren vor der Hand einmal nicht günstig zu kriegen, zumindest gleich. Das war ein Nachteil. Naja, und dann gibt es, kann man jetzt dazu stehen, wie man will, und ich würde keinesfalls eine Werbung dafür machen, halt noch Atomenergieländer. Ich nenne an allererster Stelle Frankreich hier in Europa, die halt auch besser mit Strompreisen dann durchgekommen sind, weil sie dann nicht auf irgendwelche noch teureren alternativen Gasquellen oder was zurückgreifen mussten, sondern halt vieles über Atomstrom anbieten konnten. Also von daher ist die Welt da schon ein bisschen sehr zweigeteilt gewesen und wir im deutschsprachigen Raum, insbesondere Deutschland, Österreich, waren von all diesen Maßnahmen nicht gerade sehr bevorzugt.
Du, vielen lieben Dank für den wiederholten Vortrag, den ich damals schon cool gefunden habe vor wenigen Tagen und jetzt auch unbedingt den Hörerinnen vorspielen würde. Und ich denke auch, dass deine Zunft, ja, die Analysten, die Volkswirte und so weiter durchaus Trump-Gewinner sind, weil ich glaube, die Einschätzung der Lage, was Research betrifft, ist nicht mehr so, hey, sagen wir das spektakuläre Kursziel, sondern reim mir doch den Wahnsinn ein bisschen in klare Worte ein, oder? Raiffeisen-Sektor, die RBI selber hat ja keine Filialen in Österreich, aber der Sektor hat hunderte in verschiedenen Banken. Bist viel unterwegs, nehme ich an, oder?
Definitiv ja. Also das ist eigentlich mein Hauptjob. Ich betreue keine institutionellen Kunden, sondern die Berater der Raiffeisenbanken und zum Teil deren Kunden. Und da haben wir eben immer solche Gespräche, um diese Dinge einzuordnen und vielleicht auch ein bisschen Vertrauen zu schaffen. Der Kunde ist immer ein bisschen verunsichert, wenn schlimme Meldungen in den Zeitungen stehen. Und es stehen jeden Tag schlimme Meldungen in den Zeitungen. Und wenn man die ein bisschen einordnen kann und vielleicht auch ein bisschen aufzeigen kann, dass es schon immer schlimme Meldungen gab und die Kapitalmärkte sich davon nicht zu sehr aus den Bahnen werfen haben lassen, dann sorgt das auch für Beruhigung.
Jetzt weiß ich von deinen Kollegen und Wegbegleitern Peter Pretzinschek, Gunter Täuber, die haben die Skier oder die Laufschuhe immer dabei, nehme ich an, auch bei dir, oder?
Definitiv ja.
Man findet immer irgendeine leibende Strecken, oder?
Absolut. Noch besser als die zu Hause, die man eh schon tausendfach gelaufen ist.
Das macht auch Spaß irgendwie, ne? Das ist mir dann ein bisschen der Exot, wenn man dann in der Früh oder am Abend vielleicht ein Frühstück oder sonst irgendetwas noch auslässt. Siehst, ich muss immer wieder aufs Laufen kommen, wenn ein Läufer vis-à-vis sitzt, so bin ich halt einfach. Aber eine Frage noch zu deinen Vorträgen quer durch Österreich im Sektor. Wenn dann die Besucher Fragen der Beraterinnen und Berater kommen? Gehen die eher in Richtung Aktienmärkte, Anleihenmärkte oder was kommt da an Fragen?
Völlig unterschiedlich. Das ist der Zeit geschuldet, in der sie gestellt werden. Also früher, Österreich war immer ein Anleihenland und dann kamen viele Fragen in diese Richtung. Ich bin halt ein Aktienmensch, das spürt auch der Zuhörer und wird mich eher in Richtung Aktien befragen. Das ist halt meistens so. In den letzten Jahren war das ganz besonders so, weil halt Anleihen eine Zeit lang ziemlich out of favor waren. Und deswegen reden wir gerne über Aktien und die Aktienmärkte und was sie beeinflusst. Und ich glaube eben wirklich, das Wichtigste ist, dass ich die Leute beruhigen kann, dass man zumindest langfristig recht ruhigen Gewissens in Aktienmärkte, so volatil sie auch für einen gebürtigen Österreicher erscheinen mögen, der Angloamerikaner hat dazu ein bisschen andere Einstellung, durchaus doch vertrauenswürdig sind und auch langfristig Erträge bringen können.
Das ist doch fast schon ein wunderbares Schlusswort, aber ich habe noch die Abschlussfrage. Was ist das, Helge, was dir an dem Job, den du seit Jahrzehnten machst, so taugt?
Dass jeden Tag eine neue Situation da ist. Jeden Tag Meldungen, die man so noch nicht gekannt hat. Man könnte glauben oder sagen, ich habe schon alles erlebt nach 32 Jahren. Nein, man hat keinesfalls alles erlebt. Es kommt immer wieder was Neues dazu, ist neu zu beurteilen, neu zu einzuordnen. Man spricht sich mit Kollegen ab, wie tun wir jetzt mit der Situation? Und eigentlich ist so ein bisschen jeder Tag der erste Tag und deswegen ist es immer spannend. Und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, um in Pension zu gehen.
Ehrlich, bei dir war ein Punkt, dass die Wiener Börse entdeckt, wach geküsst worden ist. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die sagen, eigentlich möchte ich auch in die Wertpapieranalyse, Research gehen? Wie geht ich das am gescheitersten an? Wie bilde ich mich davor? In welche Quellen nutze ich da? Was mache ich da, wenn ich in den Job Fuß fassen will?
Ja, es gibt jetzt schon ganz andere Möglichkeiten, Finanzwirtschaft an den Universitäten zu studieren, als das zu meiner Zeit der Fall war. Damals hat es gerade Bankbetriebslehre als quasi Freigegenstand an der Universität gegeben in Linz.
Unglaublich fad, oder?
Aufs Erste, nein, für mich nicht. Das war schon immer sehr volkswirtschaftlich getrieben. Also es hat mich schon irgendwie gereizt und interessiert, aber es klingt einmal fürs Erste fad, ja. Für viele zumindest. Also alles, was in die Richtung geht, eben unbedingt vorbilden. Heutzutage Bewerbungsgesprächen geht es da um die Einladungen schon sehr darum, dass man sowas vorher gehört hat und gemacht hat und Interesse dafür hat und dann ganz einfach Learning by Doing im Job. Und wir sehen es bei vielen jungen Leuten, die da ganz schnell reinkommen, großes Interesse entwickeln und dann auch Karrieren bei uns aufbauen.
Und das lasse ich jetzt so stehen. Lieber Helge, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich glaube, man hat es gehört an euch da draußen. Danke fürs Reinhören in diese genau meine Schnittmengenfolge und dass ihr uns auf dieser Journey begleitet habt, die auch bis nach Mumbai geführt hat. Ein Tschüss einmal von meiner Seite und danke fürs Reinhören.
Tschüss und danke sehr. Hat mir auch riesengroßen Spaß gemacht. Keep on running.
Wunderbar. Ciao. Was a baby.